fand das vorhin eine schöne Einleitung zum Thema. Wir haben schon so viel drüber gehört. Aber bei der Predigt ist eigentlich das Wichtigste, dass wir es auch lernen zu tun. Und deswegen wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir nicht unterm Zeugnis stehen haben, Theorie 1, Praxis, Fragezeichen. Ich wünsche mir, dass wir von Gottes Geist gepackt werden an den Stellen, wo der jeweils Einzelne einfach zur Zeit steht. Ich würde ganz gerne am Anfang mit uns noch beten. Herr, ich möchte Sie wieder hinlegen, wie jeden Sonntag, dass du dieses Wunder vollbringst, dass obwohl jeder aus einer anderen Situation kommt, du durch deinen Geist das bewirkst, was die jeweils einzelne Person braucht, was du zum Ziel kommen lassen möchtest. Und deswegen möchte ich darum bitten, dass du alles wegnimmst, was hier nicht reingehört, und dass du uns direkt ansprichst, durch dein Herz zu unserem Herzen. Amen. Ja, Gott hat was vor mit Josefs Leben. Aber Gott hat auch was vor mit unserem eigenen Leben. Deswegen haben wir auch ganz bewusst diese 6 Sonntage so gewählt, dass wir gesagt haben, es geht darum, dass Veränderung passiert, dass wir verwandelt werden, verändert werden von Gott. Und wir haben gemerkt, ja, der Josef, der hat Tests gehabt, wie eigentlich jeder im Leben. Auch ihr, ich, wir haben diese Tests, da geht es mal um Stolz, da geht es mal um Verlieren, da geht es um Erfolg haben, Macht, wie gehe ich mit Macht, mit Wohlstand um. Und heute geht es um ein Thema, das in meinen Augen für Josef sicherlich das Schwierigste gewesen ist. Vergebung. Dort heißt es, als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Josef hat ein ganz schön bewegtes Leben hinter sich. Es sind jetzt 21 Jahre ungefähr her, dass er von zu Hause weggekommen ist. Es war so ein Auf und Ab, der verzogene Teenie. Dann diese Missstimmung mit den älteren Brüdern, dieses Aneinanderreiben. Dann dieses Runterfallen in Brunnen, Todesangst. Ah, man bleibt am Leben, aber in eine Sklaverei verkauft. In der Sklaverei, ja, von Gott Zug um Zug hochgebracht und dann wieder bumm drauf, wo er verleumdet wurde, dass er eine Vergewaltigung gemacht hätte. Und er landet im Gefängnis. Auch da wird er wieder von Gott geführt und geleitet. Und dann kommt dieser Moment, wo er denkt, ah, jetzt habe ich Vitamin B, da habe ich jetzt Kontakt zum Hof des Pharaos. Und dann kommt wieder das Hoffnungsloch. Als er mitkriegt, der denkt gar nicht mehr an mich. 2 Jahre lang. Und dann Vize-Pharao. Gab es damals nicht, aber nennen wir vielleicht so. Und er war jetzt im 7., 8. Regierungsjahr. Das ist die Zeit, wo wir uns zurzeit bewegen. Und jetzt kommt es zur Situation, die er damals geträumt hat. Er hat sie vor Augen. Der Traum wird Wirklichkeit. Das, was Gott in ihn hineingelegt hat und damit praktisch ihm auch den roten Faden nach vorne gegeben hat, auch die Hoffnung, den Ausblick, das wird jetzt Wirklichkeit. Josef begegnet seinen Brüdern, diesen Drangsalierern, die ihn ohne Skrupel reingeschmissen haben in den Brunnen, verkauft haben an die Ismailiter und auch gar keine Probleme hatten, noch zu höhnen und zu spotten, als er da gewinselt und um Hilfe gerufen hat. Diese Brüder, diese Drangsalierer sind jetzt vor ihm und Josef ist in einer Position, was er sagt, wird getan. Kopf dran oder Kopf ab? Ja, was Josef sagt, wird getan. Wie wird so Josef sich verhalten? Als ich darüber nachgedacht habe, kam mir so dieses mit den Kfz-Häftlingen in Sinn, wie die nach der Ende der Kriegszeit in den Prozessen teilweise mit einbezogen wurden und ihre ehemaligen Leute, die sie gequält haben, standen vor ihnen auf der Anklagebank. Und da hat man gemerkt, wie unterschiedlich Menschen auch mit dem Thema Vergebung umgehen können oder nicht umgehen können. Wo ich an die Corrie ten Boom denke, die das in einer Art gepackt hat, wie es eigentlich ganz, ganz wenig Leute ausleben konnten. Die Träume werden Wirklichkeit. Als er damals den Traum hatte, als Teenie, da war Stolz drin. Vielleicht Arroganz, ich weiß es nicht. Nicht zu viel reininterpretieren, aber der hatte ziemlich weit die Nase oben, glaube ich. Sonst hätten die Brüder nicht so reagiert. Aber jetzt ist er ein ganz anderer Mensch. Was Gott mit ihm gemacht hatte durch diese 21 Jahre an Formung, an Persönlichkeitsentfaltung, das ist enorm. Es geht ihm nicht um Macht ausüben. Es geht ihm nicht um Wut ablassen und Rache üben, sondern was sich in diesen Begegnungen mit den Brüdern eigentlich als roter Faden durchzieht, ist was, wer weiß es von euch? Was kommt immer wieder vor in den Begegnungen zwischen Josef und seinen Brüdern? Es ist das Weinen. 9-mal wird uns explizit gesagt, dass Josef die Tränen nicht zurückhalten konnte, wegen der Begegnung mit seinen Brüdern. Und es war da drin nicht Wut, Zorn, Hass und Verbitterung. Es war Freude mit drin. Ich glaube schon, dass in einer solchen Situation auch Erinnerungen mit hochgepoppt sind. Dass da auch manches an Leid mit rausgekommen ist in die Tränen. Aber die Tränen wurden ausgelöst, weil er sich gefreut hat, die Brüder sind da. Josef hat eine erstaunliche Veränderung hingelegt. Das war in meinen Augen wohl die entscheidendste Schlacht, die er in seiner Persönlichkeitsentwicklung hat durchstehen müssen. 13 Jahre Sklaverei und Gefängnis. Da kriegt man so viel Verletzungen ab, so viel draufgehauen. Jetzt nicht rein körperlich, sondern auch seelisch. An Hoffnungslosigkeit, Depression oder sonst irgendetwas. Und er hat sich immer, immer an Gott geklammert. Wir haben vielleicht nicht diese Tiefschläge so wie der Josef, aber jeder von uns kann sich eigentlich nicht rausnehmen, dass du schon mal verletzt wurdest. Ich glaube, da kann jeder nicken. Und wenn ihr sagen, bitte Plural und nicht Singular. Und ich sage genauso euch auf den Kopf zu, hier ist keiner im Raum, der nicht auch in Pluralform andere schon verletzt hat. Man ist manchmal vorsichtig, bei sich sagt man, ich bin verletzt worden. Wenn man über andere spricht, sagt man, die könnte ich verletzt haben. Macht ein Stück weit deutlich, dass beim Verletzen einfach so ein bisschen auch eine Grauzone ist. Habe ich alle Fakten? Nee, habe ich eigentlich gar nicht. Manches ist Fakt, da hat er mich verletzt. Dann kommt noch was hinzu, was ich mir mit meinem Gedankenkino zusätzlich reinhole. Dann habe ich vielleicht dann noch ein Gerücht gehört. Und dann habe ich eine bunte Blume, wo ich gar nicht weiß, wie viel von dem, wo ich wirklich verletzt bin, kommt wirklich von der Person. Aber jeder von uns hat Verletzungen. Es gibt ein nettes 4-Worte- Statement, hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und verletzte Menschen dadurch verletzen wieder andere Menschen. Und die dann verletzen, verletzen andere. Überall da, wo wir als Menschen miteinander in Beziehung sind, verletzen wir uns. Das hat nicht unbedingt immer etwas mit einer Absicht zu tun. Es ist normal, dass wir in unseren Beziehungen untereinander uns wehtun. Absichtlich oder unabsichtlich, aber es ist ein Fakt. Und deswegen geht es nicht so sehr darum, Predigt zu hören, wie vermeide ich Verletzungen in meinem Leben? Es geht eigentlich nur darum, dass ich weiß, okay, sie kommen, definitiv, aber wie gehe ich damit um? Und wie kann ich es schaffen, dass ich nicht verbittert werde, nicht in Unversöhnlichkeit hängen bleibe? Insofern ein erster Punkt beim Vergebungstest, ganz, ganz wichtig, loslassen. Das ist etwas, was uns nicht unbedingt immer so liegt und leicht fällt. Das mit der Schuld ist ungefähr so wie mit einer ziemlich ätzenden Säure. Wenn das hier drauf fällt und man nicht sofort wegwischt, es frisst sich rein. Und wenn ich Schuld in meinem Leben nicht bereinige, dann frisst sie sich in mein Leben rein und sie wird mich aushöhlen und kaputt machen. Das sind eigentlich ähnliche Szenarien, die immer wieder kommen. Ich bin verletzt, ich bin gekränkt, ich fühle mich ungerecht behandelt. Und dann wehre ich mich irgendwo in meinem Inneren, Zorn, Wut, ja, vielleicht auch aggressive Sachen kommen da rein und dass man dann sagt, oh, jetzt bin ich aber sauer und nee, der kann mich mal. Und dann entstehen so Dinge und man fängt an so zu kreisen. Und es entstehen Gedankenspiele, wie kann ich mit dem umgehen, wie kann ich ihm das nochmal richtig so wieder zurücktüten. Und man kommt immer mehr in diesen Sog rein, Strudel rein, wo man sich fesseln lässt von diesem, ich bin getroffen, ich bin verletzt. Und dann packt man sehr schnell alles so in eine schöne Koffertasche und dann ist das der Begriff des Nachtragens. Denn jedes Mal, wenn ich die andere Person sehe, kann ich ja das Köfferchen nehmen oder wenn ich dran denke und es der Person nachtragen. Die weiß es meistens ja wahrscheinlich noch gar nicht, dass man da sowas nachträgt. Aber das ist das Nachtragen. Und die Bibel sagt uns, dass wir davon Abstand nehmen sollen. Jeder weiß, das ist ungesund. Aber ich weiß auch, dass Schokolade ungesund ist und ich esse sie so gerne abends. Das ist etwas, wo ich nicht von wegkomme. Also wenn da einer mal was drüber sagen könnte, würde ich auch mit vier Ohren zuhören. Aber das gibt so Dinge, die hat man in der Theorie super drauf, aber in der Praxis 6 durchgefallen. Und das ist auch so mit der Schuld. Die Bibel sagt ganz bewusst, dass wir uns fernhalten sollen vom Rächen. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, kein Köfferchen mit, das habe ich gegen dich. Und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Nachtragen, das hat sowas an sich. Da kann man einfach sehr logisch auch mal drüber nachdenken. Wenn ich da mir ein Köfferchen packe, habe ich vielleicht erst so ein kleines Rucksäckchen. Aber dann gibt es ja noch mehr Leute, da kann man noch mehr reinpacken. Dann wird es immer schwerer. Wer trägt die Last, die ich nachtrage? Man selber. Wer leidet am meisten drunter? Man selber. Und ich fand das eine Beispiel mal ganz gut, dass man auch sich mal bewusst macht, wenn ich jetzt so einen immer größer werdenden Koffer, so 20 Kilo bei der Lufthansa, werden sie richtig dankbar. Wenn man den längere Zeit hebt, dann wird man schwach in den Muskeln. Und das ist eine geistliche Geschichte. Wenn ich diese Last bei mir drauf lasse, sind meine geistlichen Muskeln nach einiger Zeit ziemlich schlaff. Und ich frage mich vielleicht über Vollmachtlosigkeit in meinem Leben, woher es kommt. Es ist vom Koffertragen, beim Nachtragen. Da ist durchaus ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Ein anderer Punkt beim Nachtragen, Nachtragen fesselt. Da ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, man kreist mit den Gedanken rum. Man ist fixiert auf das, was man da so denkt, was man empfindet, wie Gefühle sind und wie man sich verletzt fühlt und hält daran fest. Und das kann bis zu Schlafstörungen hingehen. Auch ungesund. Und ein dritter Punkt, warum Loslassen wichtig ist und Festhalten keinen Sinn macht: Es bringt mich vom Weg ab. Macht euch doch mal klar, nachtragen ist so ein ganz griffiger Begriff. Wenn ich jemandem was nachtrage, in welche Richtung gehe ich? Bitte? Ich gehe dem hinterher, dem ich was nachtrage. Ist das eigentlich der Weg, den ich gehen möchte? Nein. Aber ich bin irgendwo fast süchtig, dem hinterher zu traben. Und ich komme nicht in meine eigene Bestimmung rein. Die Bibel sagt uns klipp und klar, Gott hat mit jedem von uns hier etwas vor, einen Plan, den Weg, den wir gehen sollen. Aber wenn ich mich daran festhalte und da mein Köfferchen hinterher trage, komme ich nicht in die Bestimmung rein. Josef hat das verstanden. Josef hat sich davon freigemacht. Josef hat Abstand genommen, hat losgelassen, schon sehr früh, wir werden es gleich nachher nochmal sehen. Weitere Aussage in der Bibel, die uns deutlich macht, lass die Finger vom Nachtragen und Rächen. Sage nicht, ich will Böses vergelten, harre auf den Herrn, so wird er dich retten oder dir helfen. Es ist bei Gott, sich um diese Sachen zu kümmern. Und der gefiel mir besonders gut. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Habe ich sofort an die A5 gedacht. Auf der anderen Seite ist ein Unfall. Bei uns auf der Spur Stau. Alle gaffen. Rüber zur anderen Seite. Ist gar nicht nötig. Ähnlich ist es hier mit diesem Vers. Sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Meine Güte, muss ich mir denn wirklich alles anziehen, was irgendwo gesagt wird? Ob es auf mich gemünzt ist oder nicht? Oder selbst wenn es auf mich gemünzt ist, muss ich mir alles anziehen? Sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzugehen. Ich fand es auch im Englischen gut mit Overlooking Offense, dass man sagt, okay, ich brauche doch gar nicht darunter gucken. Ich übersehe es. Und dann noch eine Stelle aus dem Römerbrief. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und das Wichtige dabei ist, dass Rache, Gottes Rache in der Bibel, da geht es nicht um diese Draufhau-Rache, wo man sich abreagiert, sondern Rache in der Bibel bezieht sich auf Gott als etwas wiederherstellen, was nicht mehr im Recht ist. Das Recht wiederherstellen wird auch einmal auf die Staatsautorität bezogen, aber im Zusammenhang mit Gott wird es auf seine Gerechtigkeit bezogen. Und es wird deutlich, rächt dich nicht selber, denn wieso maßt du dir an, in der Lage zu sein, Gerechtigkeit wiederherzustellen? Wie ist die Situation? Man fühlt sich verletzt, ungerecht behandelt, falsch verstanden. Und dann kommt so eine Grundhaltung, ich bin im Recht. Die andere Person ist nicht im Recht. Und dann habe ich einen Blickwinkel, wo Gott sagt, rächt dich nicht selber. Lass es mich machen. Ich habe einen Blickwinkel dafür, was wirklich das Recht wieder in die richtige Ordnung zu bringen ist. Gib es ab, gib es mir. Ich habe eventuell schon mal gesagt gehabt, ich fand da ein ganz gutes Beispiel von so einem Ehepaar in München. Die wohnten in einer Mehretagenwohnung hier oben, ein anderes Ehepaar wohnte hier unten und die hatten sich so manchmal gegenseitig geholfen bei der Urlaubsvertretung für den Briefkasten und Blumengießen und wollten jetzt wieder in Urlaub fahren, die hier, und haben bei denen angefragt, könnt ihr wieder einen Schlüssel nehmen? Kam zurück, nee, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Was ist denn da? Hey, ist bei dir was gewesen? Nö. Bei dir? Nö. Wussten nichts, haben E-Mail gemacht, was ist los? Am Abend hatten sie dann den Kontakt gekriegt, haben mit der Frau darüber gesprochen, was war. Diese Familie hier unten hatte bei sich an der Tür eine Kamera angebracht, eine Webcam. Die wurde durch Bewegungsmelder alle drei aktiviert für 3 Sekunden, wenn einer vorbeiging, aus Diebstahlsicherungsgründen. Und dann hatten sie plötzlich einen anonymen Brief im Briefkasten, wo sich einer richtig herb und derb ausgelassen hatte über diese Kamera und wie man das so machen könnte und sonst was. Anonym. Da aber die von hier oben die einzige war, die den Mut hatte, mal nachzufragen, was ist denn das da? War sofort die Brücke geschlagen. Ja, anonymer Brief, die hat gefragt, das muss von denen kommen als Brief. Und dadurch, dass sie miteinander gesprochen haben, konnten sie das aufklären. Aber das macht deutlich, wie schnell Verletzungen da sind. Das war eine reale Verletzung bei denen hier unten. Aber wo man gar nicht versteht, wie mache ich denn das Recht wieder in die richtige Stellung rein? Und dass wir deswegen es auch wirklich beherzigen sollen, was die Bibel sagt, stoppt hier, rächt euch nicht, denn du kannst niemals gerecht handeln, wenn du dich rächst. Das kann nur Gott allein. Bei Josef entstand keine Verbitterung. Als er sich den Brüdern offenbart, heißt es, da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert. Ich meine, eigentlich hätte man doch jetzt etwas mehr Pause lassen können, weil ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Dass man so ein bisschen mehr Angst haben, ne? Aber was er macht ist, seid nicht bekümmert. Er geht ins Trösten, ins Friede mit euch rein. Und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Einhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und etwas später, und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Die brauchten eine Zeit, um zu verstehen, der Josef hat sich total geändert. Er nimmt sie herzlich in den Arm und sie spüren das. Und das gibt ihnen die Chance, ihren Mund zu öffnen. Er hilft ihnen zu verstehen und zu begreifen, dass sie sich nicht gegenseitig anklagen müssen. Josef hatte losgelassen und anscheinend schon sehr früh in seiner Zeit, wo er da in der Sklaverei war. Ein wichtiger Punkt dabei ist, bitte achtet mal darauf, wann Josef losgelassen hat. Es war nicht so ein Punkt, wo die Brüder sagen konnten, du, tut mir echt leid, war nicht so gemeint, als wir dich da runtergeschubst haben und verkauft haben, wir meinen es eigentlich ganz gut mit dir. Das konnten sie gar nicht machen. Er hat schon längst losgelassen, als die Brüder überhaupt noch nicht auf der Bühne erschienen sind. Das war eine einseitige Geschichte. Und das lehrt uns die Bibel. Loslassen hat nichts damit zu tun, was der andere gemacht hat oder was er nicht gemacht hat. Loslassen hat nichts damit zu tun, dass ein anderer sich entschuldigt. Loslassen hat was damit zu tun, dass ich hier in meinem Herzen eine Entscheidung mit Gott zusammentreffe und sage, ich möchte loslassen. Daran hängt es. Nicht als zweiseitiges Abkommen, das man erstmal noch aushandeln muss. Und er trifft die Entscheidung, dass er nicht an dem zugefügten Leid hängen bleiben möchte. Und er trifft die Entscheidung, ich möchte mich nicht kaputt machen lassen von der Säure, von dem Gift der Unversöhntheit, der Bitterkeit. Das, was bei Josef mir auffällt, ist, selbst wenn man wenig mitbekommt, was er so gesagt hat und so, es wird aber deutlich, dass er die ganze Zeit über ganz eng an Gott festgehalten hat. Und das ist ein Kernpunkt beim Loslassen, dass ich da das Vertrauen habe, ich gebe es jemandem, der sich drum kümmert und es richtig macht. Das ist ein ganz tiefes Vertrauen. Er hat dieses Vertrauen gezeigt, als berichtet wird, dass Potiphar sagt, hier, du mit deinem Gott, der segne dich. Wir sehen es bei seiner Frau, die gesagt hat, komm, hab Sex mit mir, geh mit mir ins Bett. Wo er gesagt hat, nein, mein Gott sagt was anderes. Es war, als er im Gefängnis war und der Gefängniswärter gesagt hat, hey, dein Gott, mit dem du immer so den Kontakt hast, der segnet dich hier. Oder als die Träume da waren, wo er gesagt hat, ich kann die Träume nicht deuten. Gott kann, aber ich will es mal prüfen, ob Gott mir das gibt. Und er hat es gemacht. Und so hat er immer wieder neu gezeigt, dass er diese Abhängigkeit zu Gott lebt. Und diese Abhängigkeit zu Gott hat ihm auch die Kraft gegeben, loszulassen. Dass er da nämlich das Vertrauen hat, ich lasse da was los, das fällt aber nicht plumps auf den Boden, sondern es fällt in Gottes Hände. Und er hat einen eigenen Zeitplan. Und beim Josef war es ein ganz schön langer, langer, langer Zeitplan mit den 13 Jahren. Loslassen befreit. Das, was ich nachtrage, das, was ich festhalte, das macht mich geistlich kaputt. Eine Gemeinde oder ein einzelnes Leben der Nachfolge kann Satan sehr wunderbar stören und lahmlegen durch Unversöhnlichkeit. Dass man nicht loslässt, sondern festhält an der Schuld, die ein anderer einem angetan hat. Und da sagt die Bibel ganz klipp und klar, nein, lasst los. Und da steht auch die Zusage, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Wenn ich das glaube, dann darf ich loslassen und weiß, es ist in guten Händen. Auch wenn ich mich selber jetzt nicht räche, aber ich weiß, es wird Gerechtigkeit geben. Eine Gerechtigkeit, die anders aussieht als die, die ich jetzt im Kopf habe. Aber es wird Gerechtigkeit sein. Ein zweiter Punkt, Vergebung annehmen und aus der Vergebung leben. Das gehört auch zum Vergebungstest. Ich habe den Spruch vorhin schon gesagt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und dass es eine Kette gibt. Aber wir haben auch hier das Kreuz. Dafür ist Jesus Christus gestorben, dass wir die Schuld, die da ist, ihm geben können. Und er versprochen hat, dass er sie wegnimmt. Das ist eine ganz praktische Sache. Und Jesus lehrt uns da was im Vaterunser, dass es da so eine Beziehung gibt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das wie kann man auch sagen, in der Art, wie ich vergebe. Beispiel, um es mal konkreter zu machen. Wenn ich also an einen bestimmten Menschen denke, ihm begegne und dann immer das vor Augen habe, was er mir angetan hat und es bei ihm lasse und dann das Vaterunser bete, ist das ungefähr so. Gott, bitte denke immer an meine Schuld, wenn du an mich denkst, so wie ich es mit dieser Person mache. Trage diese Schuld mir bitte nach und halte sie mir immer vor. Ich glaube, das Gebet möchte keiner sprechen. Aber wenn ich so lebe und das Vaterunser bete, wird es das. Und dass man sich das mal bewusst macht und vergib mir meine Schuld. Geh bitte mit meiner Schuld so um, wie ich mit der Schuld des anderen um mich herum umgehe. Gott, bitte, geh so mit meiner Schuld um, wie ich mit der Schuld der Menschen um mich herum umgehe. Lieber Gott, geh bitte mit meiner Schuld so um, wie ich mit der Schuld meines Nächsten umgehe. Das ist ein sehr gefährliches Gebet. Wir werden nie schuldfrei sagen. Das ist eine ganz klare Kiste. Aber ich fände es schon ganz gut. Martin Luther hat mal gesagt, das ist ein Vater Unser, ist der größte Märtyrer der Geschichte. Es wäre gut, wenn wir beim Vater Unser nicht so über diese Sachen weggehen würden, sondern uns das mal wirklich bewusst machen, was da steht. Es gibt dann so diese Aussagen, dem vergebe ich nicht, der hat das gar nicht verdient. Und plötzlich kommt etwas raus, was eigentlich da unten drunter steht, als Gottesbild. Es ist ein Gottesbild, dass ich mir die Vergebung verdiene bei Gott. Aber das ist überhaupt nicht biblisch. Wenn ich sage, der hat keine Entschuldigung, keine Vergebung verdient, ist letztendlich unten drunter dieses Gottesbild da. Und loslassen heißt, aufs Kreuz schauen und zu sagen, was Jesus unter Vergebung versteht. Unverdient. Wir können nichts beisteuern. Und auch wenn ich mit der gleichen Kiste immer und immer und immer und immer wieder komme und es ernst meine, vergibt er. Das ist seine Art zu vergeben. Und dort, wo ich das selber erstmal erfahre, ich lebe in dieser Vergebung, ich nehme diese Vergebung an und lebe aus der, das innen drin ist, dann kann ich das auch gegenüber dem anderen leben. Jesus hat gesagt, und vergib uns, ach so, das war das andere, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Jesus hält seine Versprechen. Das ist die Grundlage für ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, dass Jesus mir vergibt. Und er tut es trotzdem. Und das kann ich in meinem Leben aufnehmen und aus dem heraus, aus diesem Erleben heraus, kann ich auch dem anderen die Sachen vergeben, loslassen. Das ist nicht abhängig davon, dass der andere erstmal auf mich zukommt und irgendwas sagt, auf die Knie rutscht oder sonst irgendetwas. Nein, das ist eine Entscheidung von dir persönlich, zwischen dir und Gott. Herr, ich möchte das, was du am Kreuz getan hast, für mich in Anspruch nehmen und ich möchte loslassen können. Unabhängig davon, wie die andere Person zurzeit steht. Und ein dritter und letzter Punkt, der ist etwas kürzer. Loslassen befreit, den eigenen Weg zu erkennen und zu gehen. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Dass dort, wo ich dranbleibe, die Schuld nachzutragen, komme ich nicht in die Bestimmung rein, die Gott für mein Leben geplant hat. Weil ich hinter anderen Leuten hergehe. Weil Josef nicht mehr fixiert war auf die Schuld, auf das Leid, hatte er plötzlich einen Weitblick. Dort steht es, als er sich den Brüdern zu erkennen gegeben hat, und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Und am 50. Kapitel, da wo der Vater gestorben ist und die Brüder Angst hatten, dass es ihnen jetzt an den Kragen geht, weil der Vater weg ist, da sagt er ihnen sogar noch explizit, Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Da kommt dieses raus. Gott ist der, der sich um die Sachen zu kümmern hat. Meine Sache ist loszulassen. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und so tröstete er sie und redete zu ihren Herzen. Das war das, was beim Josef passiert ist. Das ist eine totale Befreiung von dieser Säure der Verbittertheit und Unversöhnlichkeit. Er wurde zum Tröster für sie und öffnete ihnen die Augen für Gottes Plan, während sie nur die ganze Zeit an der Schuld hängen blieben mit ihren Augen. Und das ist etwas, was wir machen können, wenn wir loslassen. Loslassen kann sehr schwer sein. Da braucht man sich nichts vormachen. Aber Christus hat gesagt, jeder von euch kann mit meiner Unterstützung rechnen. Und ich möchte sogar, dass ihr meine Gebote beachtet. Und sein Gebot ist, rächt euch nicht. Und dazu gehört, dass man vielleicht einfach bittet, Herr, ich kriege es momentan nicht hin mit dem Loslassen. Aber ich gebe dir heute die Erlaubnis, dass du mich dahin bringst. Und ich möchte wirklich von meinem Herzen her, dass du mich dahin bringst. Aber ich kann es zurzeit nicht. Aber ich möchte heute den Startschuss machen, dorthin zu kommen. Das war die Theorie. Ich fände es gut, wir haben einen Gebetsdienst hier. Ich will nur eine einzige praktische Übung. Wenn du gemerkt hast, du hast was in deinem Leben, wo du einen Koffer hast, wo du etwas hinterher schleppst und es nicht schaffst, dich davon zu lösen, dann nimm doch den Gebetsdienst in Anspruch. Geh da einfach hin, hier vorne sind hinterher zwei Personen. Ist auch möglich, hier in der Kammer zu beten, ist etwas ruhiger der Platz. Aber heute, wenn du seine Stimme hörst, reagier darauf. Das Schlimmste in Gemeinden ist Unversöhnlichkeit, Schuld und Hemmschwellen untereinander. Und genau das hat uns Josef gezeigt, wie man damit umgehen kann, dass man weinen kann, den anderen in den Arm nehmen kann und zu ihren Herzen sprechen kann. Das ist Gemeinde, wie ich es mir wünsche. Wie gesagt, eine Praxisübung, wenn ihr merkt, Gott spricht zu euch, geht hinterher ins Gebet oder spricht auch Leute an, eures Vertrauens, aber geht nicht einfach weg. Macht es fest, dass ihr wollt, loszulassen oder dass Gott es ermöglicht, dass ihr das wollt. Amen.